Es gibt so Lobpreiszeiten, da würde ich am liebsten weiter singen, aber es ist ja auch berechtigt zu erwarten, dass heute eine Predigt sein wird. Hoffnung ist das Thema. Schauen wir auf einen Bibelvers, der das auch zum Ausdruck bringt, im ersten Korintherbrief, den Paulus geschrieben hat, Kapitel Jawohl, ein bisschen runter, dass ich aber auch noch lesen kann, mein Konzept, ne? Okay. Kapitel 13, Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Glaube, Hoffnung, Liebe. Hoffnung. Gordon MacDonald zitiert den Militärhistoriker John Keegan. Der beschreibt, wie Großbritannien in einer fürchterlichen Schlacht während dem Ersten Weltkrieg viele tausende Opfer beklagen musste. Die Folge davon war, dass, so sagt Keegan in seinem Buch, dass Großbritannien, das vom lebensbejahenden Optimismus geprägt gewesen war, diesen lebensbejahenden Optimismus nach dieser Schlacht nicht mehr zurückgewonnen habe. Gordon MacDonald schreibt, Keegans Ausdruck lebensbejahender Optimismus zieht mich an. Er beschreibt die Überzeugung einer Gemeinschaft oder einer Einzelperson, dass das Beste noch auf uns wartet. Wie auch immer die Vergangenheit aussah, die Zukunft wird besser sein. Wer diesen lebensbejahenden Optimismus verliert, gleitet ins Gegenteil ab. Melancholie, Antriebslosigkeit und überhaupt eine resignierte Stimmung. Gordon MacDonald kommt deshalb zum Schluss. Was Keegan lebensbejahenden Optimismus nennt, nenne ich Hoffnung. Die Zuversicht, dass die Geschichte ein Ziel hat und dass Gott, der Schöpfer und Erlöser, die Fäden in der Hand hält. Ohne diese Hoffnung ist das Leben, gelinde gesagt, ziemlich problematisch. Als ich zum letzten Mal, das ist schon etliche Wochen her, hier gepredigt hatte, war das Thema Glaube. Ich weiß nicht, wer sich noch daran entsinnt, wie man Glauben definiert, wie er wachsen kann, wie man den Glauben lebendig halten kann. Heute sprechen wir über Hoffnung. Wenn man googelt bei Wikipedia dieses Wort Hoffnung im Deutschen etwas untersucht, dann kommt Hopen raus. Mittelniederdeutsch war das. Hopen. Und das bedeutete damals, ich hüpfe nicht so viel, besser, aber hüpfen meinte das, ja. Die Engländer haben das doch in ihren Sprachschatz übernommen. Wenn man Hoffnung auf Englisch übersetzt, heißt das Hope, Hopen. Da steckt es noch deutlicher drin, ja. Voll Erwartung, unruhig springen. Vielleicht wäre das noch eine Möglichkeit gewesen bei den Kindern, bei deiner Frage, Uli, vorhin. Weihnachten steht vor der Tür, da macht sich eine gewisse Unruhe bereit bei den Kindern. Vielleicht voller Erwartung hüpfen, was da so kommt. Aber es ist eine zuversichtliche, innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes in der Zukunft eintreten wird. In seinem Dreiklang Glaube, Hoffnung, Liebe fasst Paulus zusammen, was für uns als Gemeinde zählt. Glaube, Hoffnung, Liebe. Ganz egal, welche Stürme, innere und äußere, Gemeinde schütteln und rütteln. Diese Werte bleiben. Glaube, Hoffnung, Liebe. Wenn jemand auf diesem Planeten Grund zur Hoffnung hat, dann doch die Gemeinde Jesu. Höre ich einen Amen? Okay, also, so sei es, ne? Gott sei Dank. Wenn jemand Grund zur Hoffnung hat auf diesem Planeten, dann doch du und ich als Kind des himmlischen Vaters. Weil wir wissen, das Beste kommt noch. Ganz egal, was war. Aber wir müssen uns eben damit auseinandersetzen, dass es Situationen gibt, die scheinbar hoffnungslos sind. Uli, dein Traum, der ist schon eine echte Herausforderung, ne? wenn man da irgendwo über dem Abgrund hängt und es geht nicht vor, nicht zurück. Deshalb fragen wir mal nach, wenn keine Hoffnung mehr da ist, das ist der erste Punkt der Predigt. In seinem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen, berichtet der Neurologe und Psychiater Viktor Frankl von seinen Erlebnissen im KZ. Insbesondere nahm er wahr, dass zwischen Weihnachten und Silvester 1944 mehr Gefangene als jemals zuvor starben. Es waren jedoch nicht mögliche äußere Umstände, wie etwa Nahrungsentzug, Verringerung von Essensrationen, härtere Arbeit oder eine Epidemie, die für die vermehrten Sterbefälle verantwortlich zu machen gewesen wären. Es war vielmehr fehlende Hoffnung. Er schreibt, der Grund für das Sterben so vieler Gefangener war vielmehr, dass Gerüchte umgegangen waren. Das Ende des Krieges sei in greifbare Nähe gerückt. Die Lagerinsassen lebten in der Erwartung, noch vor Weihnachten befreit zu werden. Als das Fest näher rückte und es keine Anzeichen dafür gab, dass die alliierten Truppen bald eintreffen, verloren viele Gefangene den Mut. Sie resignierten. Und nachdem keine Hoffnung mehr da war, gaben sie den Kampf ums Überleben auf. Innerhalb weniger Tage starben viele von ihnen. Die Hoffnungslosigkeit übertrug sich auf die anderen Gefangenen und schon bald breitete sich diese negative Haltung wie eine Epidemie im Lager aus und viele fielen ihr zum Opfer. Eine andere Geschichte, die auch tatsächlich wahr sein soll, die uns vor Augen führt, dass wir das wirklich ernst nehmen müssen, wenn Hoffnung nicht mehr da ist, hilft uns vielleicht nochmal den Ernst zu verstehen. Ein Mann wurde abends versehens in ein Kühlhaus eingeschlossen. Er wusste, dass bis zum nächsten Morgen niemand mehr kommen würde. Dies, so glaubte er, sei sein Todesurteil. Er hatte keine Hoffnung, eine ganze Nacht bei solch extremer Kälte überleben zu können und schrieb an seine Familie einen Abschiedsbrief. Am nächsten Morgen fand man ihn tot. Sein Tod war jedoch allen Beteiligten unverständlich. In der Nacht war nämlich die Kühlanlage ausgefallen und eigentlich hätte er überleben müssen. Er war an seinem Glauben gestorben, keine Überlebenschancen zu haben. Er hatte die Hoffnung aufgegeben und sich damit zum Tod verurteilt. Und jetzt wird's persönlich. Wo glaubst du in deinem Leben, dass es keine Hoffnung mehr gibt? Lassen wir uns vielleicht viel zu schnell von den sichtbaren Umständen beeindrucken? Wie siehst du dich, dein Leben? In allen Beziehungen, Familie, Arbeit, Gesellschaft, Gemeinde. Wenn keine Hoffnung mehr da ist, fatal. Ich bin so froh, dass die Predigt nicht aufhört. Jetzt geht es erst richtig los. Im zweiten Teil denken wir darüber nach, wenn Hoffnung aufbricht. Wenn Hoffnung aufbricht. Vor 2 Wochen hatten wir hier einen Gastsprecher, Del Penner. Und in seiner Predigt hat er uns an eine außergewöhnliche Geschichte aus dem Leben des Propheten Elisa erinnert. Ich habe lange über Elia gepredigt dieses Jahr, aber jetzt geht es um Elisa. Im zweiten Buch Könige, Kapitel 6, wird berichtet, dass zwischen dem Reich Israel und dem König von Aram Krieg herrschte. Und der Prophet Elisa bekam von Gott immer gezeigt, wo der König von Aram einen Hinterhalt gelegt hat für den König von Israel. Und so sandte Elisa immer einen Boten zum König Israels und hat ihn gewarnt, an dieser Stelle besonders aufzupassen. Dadurch sind alle Attentate gescheitert. Und schließlich erfuhr der König von Aram, wer für diese Misserfolge verantwortlich war. Da hat niemand aus dem Palast seines Königshauses geplaudert, sondern das war der Prophet in Israel, Elisa. Nachdem er herausfand, wo Elisa sich aufhielt, sandte er eine große Streitmacht zu diesem Ort nach Dothan, um Elisa dort zu ergreifen. damit er in Zukunft eben nicht mehr den König Israels warnen kann. Und dann lesen wir in Vers 15, als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. »Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun?« rief er. Und genauso geht es uns ja manchmal in unserem Lebensalltag. Wir sehen die erdrückenden Umstände und sagen, was sollen wir jetzt bloß tun? Fällt uns oft nichts mehr ein, mitten überm Abhang. Aber da gibt es eine Fortsetzung, und die ist sowas von ermutigend. Da heißt es, doch Elisa beruhigte ihn. Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer. Und dann betete er, bitte Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Das ist doch der Hammer. Das ist die Wirklichkeit, die zählt. An dieser Stelle tun wir einen Blick in die unsichtbare Wirklichkeit, die uns ständig umgibt. Wir sind uns dessen nur nicht immer bewusst. Ganz egal, wo wir gehen und stehen, ist es so. Und wenn Gott uns die Augen öffnet wie diesen Diener Elisas, dann erkennen wir, dass wir allen Grund zur Hoffnung haben. Aber jeden Grund zur Hoffnung haben. Und dass die Sache, die vorher so aussichtslos war, dass Gott die Fäden in der Hand hält, dass er regiert, dass das die Wahrheit über die Situation ist. Ich bin überzeugt, dass es vielleicht auch die große Bitte am Ende dieser Predigt sein wird, dass Gott uns ganz persönlich und auch uns als Gemeinde insgesamt die Augen öffnet, damit wir sehen, neu sehen, wie er wirklich ist. Damit wir sehen, was er mit uns vorhat. Damit wir erkennen können, wie er uns sieht. Und ich bin überzeugt, dass wir das hier schon ganz oft erlebt haben. Die Menschen, die als Gäste zum hörenden Gebet kommen. Ich weiß keine Details, darf das auch nicht wissen. Aber mir wird gesagt, dass viele hier eine Begegnung mit Gott hatten, die sie so tief berührt hat. Und zu erleben, Gott sieht sie und Gott spricht hinein in ihre Situation, hat sie dermaßen mit Hoffnung erfüllt. Ich bin so dankbar dafür, dass Menschen hier erleben, dass Gott sie ermutigt. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir diese Geschichten und Berichte aus der Bibel, ich habe ja nur eine kleine Situation zitiert aus dem Leben des Propheten Elisa, aber wenn wir die ganze Fülle einfach nehmen, lesen, auf uns wirken lassen, was da in der Bibel steht, dann wird unsere Hoffnung stark werden, weil wir erkennen, Gott ist größer. Weil wir erkennen, Gott ist so nah. Gott ist so nah. In Römer 15, Vers 4 schreibt der Apostel Paulus, und aus dem, was in der Heiligen Schrift vorausgesagt wurde, sollen wir lernen. Sie ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf ihre Zusagen setzen und daran festhalten. Leute, darum geht's. Und das soll heute Morgen geschehen, in deinem und meinem Leben. Dass wir unsere Hoffnung, unsere Zuversicht auf Gott setzen, auf sein Wort setzen, dass er redet, dass er da ist. Auch wo wir menschlich gesehen manchmal nur noch fragen, was kann ich denn jetzt noch tun? Gott kann und Gott will etwas tun. Und da passiert was, wo Hoffnung ins Leben hineinkommt. Und das ist der dritte Punkt der Predigt. Da wird etwas freigesetzt in uns. Wie auch immer Gott uns berührt, ob es Bibelstellen sind, geistliche Eindrücke und Bilder, ob es gute Vorbilder von anderen Gläubigen und ihre Erfahrungen waren. Da, wo es unser Herz berührt, setzt es uns in Bewegung. Ich lang zurück denke an unsere Biografie hier in Pforzheim. Claudia und ich haben begonnen als junges Pastorenpaar in einer Gemeindesituation, wo wir genau diese Frage hätten stellen können und müssen. Vielleicht haben wir sie sogar auch gestellt. Was können wir denn hier noch tun? Denn die Gemeinde, für die wir verantwortlich sein sollten, für die hat eigentlich kaum jemand noch einen Funken Hoffnung gehabt. Da hat keiner dran geglaubt, dass da noch Zukunft ist. Aber Gott hat in unserem Herzen eine Gewissheit reingelegt, dass er etwas vorhat, was wir jetzt aber noch nicht sehen konnten. Und das war manchmal eine schwere Zeit, wenn man weiß, da kommt noch was, aber man sieht es noch nicht. Und deshalb ist es so wichtig, seine Hoffnung richtig festzumachen. Im Hebräerbrief Kapitel 6 gibt es interessante Aussagen dazu. Ich greife das jetzt raus aus dem Zusammenhang. Schaut es euch selber an in Kapitel 6. Da heißt es ab Vers 18 in der Mitte dieses Verses, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der hineinreicht in das Innere hinter dem Vorhang. Da muss man jetzt tief und gut forschen, welcher Vorhang und wo geht es da eigentlich hin. Aber es geht, ich fasse es einfach zusammen, in die Gegenwart Gottes. Dass wir hier aus dem Diesseits einen Anker werfen in die uns umgebende, unsichtbare Wirklichkeit bei Gott. Und dieser Anker hält. Und da machen wir fest. Und durch die Jahre hat Gott diese Gemeinde neu belebt und wachsen lassen. Und er ist auch heute noch derselbe Gott, der mit dieser Gemeinde in Pforzheim etwas vorhat. Trotz aller Rückschläge, die wir schon erlebt haben in den Jahren, trotz allen schwierigen Umständen, ist er immer noch dabei, seine Gemeinde zu formen und mit ihr sein Reich voranzubringen. Und wenn jemand Grund zur Hoffnung hat, ihr Lieben, dann sind es wir als Gemeinde Jesu Christi, weil er Gott ist, weil er Herr ist, wenn er uns nur immer wieder mal die Augen öffnet für diese Wirklichkeit. Wie auch immer deine persönliche Lebenssituation aussehen mag heute, wie sehr dein Hoffnungspegel vielleicht gerade heute Morgen ganz unten sein mag, Gott lädt dich heute ein, dein Leben mit seinen Augen zu sehen, den Anker deiner Seele neu festzumachen bei ihm. Lass dich doch ermutigen von den vielen Zusagen des Wortes Gottes. Ich greife nur noch eine zum Schluss heraus aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 29, Vers 11. Da sagt Gott seinem Volk Israel, aber auch uns, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Gott ist der Geber von Zukunft und Hoffnung. Für dich und mich. Ein letztes Zitat aus dem Lied, das Peter Strauch getextet hat. Herr, du gibst uns Hoffnung. Du änderst unser Leben. Großes wird groß und Kleines wird klein. Du willst uns gestalten, uns Geist und Leben geben. Herr, wir brauchen dich. Du lässt uns nicht allein. Du weißt, wie oft wir mutlos sind, wie die Angst gewinnt und uns jede Hoffnung nehmen will. Doch deine Liebe ist so groß und lässt uns nicht los. Bei dir werden alle Ängste still. Lass mich beten. Vater im Himmel, du bist es, der auch über uns persönlich und uns als Gemeinde Gedanken des Friedens hat und nicht des Leides. Du bist es, der uns Zukunft und Hoffnung gibt. Und danke, dass wir unsere Hoffnung nicht in den Umständen suchen müssen, sondern bei dir ganz persönlich, bei unserem Gott, der lebendig ist und der alle Macht in der Hand hält. Herr, das gibt uns Mut, das gibt uns Trost und das setzt uns frei. Und du weißt, wo heute Morgen Einzelne da ihre Not haben, ihren Kampf haben und sich fragen, wie dieser Diener Elisas, was kann ich jetzt noch tun? Danke, dass du gerade für diese Personen ganz neu Hoffnung wächst. Danke, Herr, dass es uns als deinen Kindern in deiner Gegenwart so gut geht. Und danke, dass du uns als hoffnungsvolle Menschen in diese Welt gesendet hast, damit, wenn wir von diesem Gottesdienst ausgehen in unseren Lebensalltag, Menschen an uns das wahrnehmen, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Eine Hoffnung, die so stark ist, dass wir nicht mit der Gesellschaft resignieren, sondern wissen, das Beste kommt noch. Danke, Herr. Amen.